Es ist 19.45 Uhr. Herzlich willkommen zur Spurensuche. Glaube nachgefragt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeer und Pfarrer Norbert Fink auf Radio Horeb. Heute wollen wir in der letzten Ausgabe des Cinema Clubs in diesem Jahr 2015 in der Spurensuche über Star Wars sprechen. Wie viel christlicher Glaube steckt im Star Wars Universum und was hat es mit dem neuen Star Wars Film Das Erwachen der Macht auf sich? Ihr werdet heute die Möglichkeit haben und habt sie ab jetzt live in der Sendung anzurufen unter der Telefonnummer 089 für München 517 008 008. Ruft ihr aus dem Ausland an, wählt bitte die 0049 vor und dann direkt 89 517 008 008. Für Fragen, Beiträge, postet bitte auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Unter allen Anrufern und unter allen, die unseren Beitrag auf unserer Radio Horeb Young and Faithful Facebook-Seite teilen, verlosen wir jeweils zweimal zwei Kinokarten der Cineplex-Kette, die ihr tatsächlich in ganz Deutschland einlösen könnt, und freuen uns über eure Fragen und Anregungen. Ja, herzlich willkommen, Pfarrer Fink, unser Kino-Film-Spezialist, Priester, Theologe und Cinema-Fan.
Ja, seien gegrüßt und auch die Hörer.
Wir möchten heute über das Star Wars Universum sprechen. Vergangenen Donnerstag ist der siebte Teil der Star Wars Saga in den Kinos angebrochen und kein Film wurde, kann man ehrlich sagen, so gehypt und so in den Himmel gehoben wie der siebte Star Wars Film. Aber wie gesagt, heute geht es nicht nur um diesen Teil, sondern um das gesamte Star Wars Universum. Was fasziniert Sie an Star Wars?
Einen Punkt gebracht, einfach alles. Also Star Wars ist, glaube ich, einer der ersten Filme, an die ich mich erinnere, sie gesehen zu haben als Kind. Ich glaube, das war der vierte Teil, Eine neue Hoffnung, und der hat mich sofort begeistert und reingezogen, weil es absolut toll gemachter Film ist und Filmreihe mit wirklich guten Schauspielern, guten Dialogen, viel Humor, guter Musik. Und es gibt Helden, mit denen man sich total identifizieren kann. Also ich konnte mich zum Beispiel super gut mit Luke Skywalker identifizieren, der scheinbar so ein Niemand war und aus diesem Niemand so ein großer Held wurde. Und dachte ich mir, ja, da kann aus mir auch was werden. Und wie man als Kind so denkt. Und der hat mich begeistert. Und vor allem so dieser Kampf zwischen Gut und Böse und dass das Gute auf jeden Fall gewinnt, egal wie schlimm die Lage aussieht, das fand ich total faszinierend.
Jetzt eine der zentralsten Fragen überhaupt: Wie war es dann für Sie, den allerneuesten Star Wars Film, Das Erwachen der Macht, zu sehen? Mit welcher Erwartung und Vorfreude sind Sie da reingegangen?
Die Vorfreude war schon riesig. Also ich habe mich eigentlich schon monatelang auf den Film gefreut. Seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich mir, yo, also der Film wird's machen, der ähnelt den alten Filmen. Und ich habe mich wirklich riesig drauf gefreut und konnte den Starttermin kaum abwarten. Und ich habe ihn auch am letzten Donnerstag dann endlich sehen können. Und ich fühlte mich, als ich im Kino war, wie so ein kleines Kind auf Entdeckungstour. Das hat so einen Spaß gemacht, also diese Filme zu sehen und den Film zu sehen und die ganzen Anspielungen, die es auf die früheren Filme gab, in diesem einen Film, und vor allem die alten Haudegen wieder zu sehen auf der Leinwand, Luke und Han Solo und Leia, so die Helden meiner Kindheit. Also es hat unglaublichen Spaß gemacht. War für mich auch so etwas wie eine Reise in die Vergangenheit, aber in der Gegenwart angekommen.
Jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin fragen, meine Güte, das ist ja Radio Horeb, die sprechen über Gott und die Welt. Warum sprechen die denn heute Abend über Star Wars? Warum nicht über das Lukas-Evangelium? Weihnachten steht vor der Tür. Was ist denn die Rolle von christlichem Glauben, von Gott in Star Wars? Beziehungsweise für jene Zuhörer, die überhaupt nicht wissen, was Star Wars überhaupt ist, dass es Science Fiction ist, etwas, was im Weltraum spielt, mit ganz unwirklichen Dingen, kann man sich ja gerade noch so vorstellen. Aber wie kann man Star Wars denn ganz knapp und kurz zusammenfassen?
Star Wars, würde ich sagen, ist ein moderner Mythos, der versucht, die Welt zu erklären, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und da klingen ja schon religiöse Themen an. Und ich finde, Star Wars hat sehr viel mit Religion zu tun, weil es auf Religion, auf Philosophie, auf Mythen aufbaut. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich auch damit befasst und guckt, was hat der für, besonders für christliche Anleihen. Und ich glaube, dass, wenn man sich die Star Wars-Filme anschaut, auch viel für unseren eigenen Glauben herausspringt. Und außerdem finde ich es wichtig, dass man sich eben, also nicht nur mit Gott, sondern auch der Welt beschäftigt. Und zurzeit, wie Sie anfangs sagten, ist Star Wars ein mega, mega Thema. Mittlerweile ist, glaube ich, der erfolgreichste Filmstart in Deutschland aller Zeiten. Und Hunderttausende von Menschen gehen in diesen Film rein und noch mehr werden reingehen. Ich vermute, das wird der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und da ist es interessant auch für uns als Gläubige und als Kirche zu gucken, was zieht die Menschen an? Und wenn so viele den Film sehen, dann kann man doch versuchen, bei denen anzudocken, an dem, was sie gesehen haben, und das mit unserem Glauben verbinden. So, und dann vielleicht neue Sichtweisen auch auf unseren christlichen Glauben bei den Menschen bringen. Also es ist wichtig, da zu gucken, was die Menschen interessiert und genau da anzusetzen. Und Star Wars bietet eine riesen Grundlage, um über den Glauben zu sprechen. Und darüber wird ja unsere Sendung heute handeln.
Was macht denn Star Wars anders als Science-Fiction-Erzählungen beziehungsweise Filme wie beispielsweise Star Trek oder ähnliche Fantasy-Filme? Was macht Star Wars so einzigartig? Gibt es da einen Begriff oder ein bestimmtes Motiv?
Ja, was Star Wars einzigartig macht, ist der rote Faden, der Star Wars durchzieht, und das ist die Macht. In dem Film Star Wars die Macht, die für eine transzendente Größe, eine überirdische Größe steht, etwas, was alles umgibt und alles, von dem alles kommt, also etwas Göttliches, eine Macht. Und das ist so nicht in anderen Science-Fiction-Filmen. Es gibt Science-Fiction-Filme, die sich viel mit Philosophie befassen oder woher der Mensch kommt, wohin er geht, aber nicht diese religiöse Dimension haben von einer Macht, die alles erschaffen hat und die alles lenkt. Das ist in Star Wars wirklich einzigartig.
Wie kann man sich als jemand, der Star Wars nicht so gut kennt, denn die Macht in den Star Wars-Filmen vorstellen? Ist das irgendein Nebel? Gibt es da besondere Tempel, in denen da die Anhänger der Macht zusammenkommen? Gibt es da die verschiedensten Religionen, die alle die eine Macht verehren? Oder wie ist das aufgebaut?
Nee, tatsächlich ist es man könnte sagen, die Macht ist eine, oder der Glaube an die Macht ist eine Religion, die ohne Kult auskommt. Also man sieht nie die Verfechter der Macht oder die an sie glauben, dass sie beten würden oder irgendwie einen kultischen Dienst vollziehen oder Gottesdienst feiern oder so. Das gibt's in dem Star Wars-Universum nicht. Aber es gibt nur diese Macht, der man sich ergeben kann oder auch sollte, in deren Hände man sich begeben sollte, damit sie einen zum Guten hinleitet. Aber darauf komme ich auch in meinem kleinen Vortrag gleich noch näher zu sprechen.
Und jetzt habe ich aufgeschnappt, gibt es in Star Wars ganz grob diese zwei Gruppierungen, weil Sie schon sagten, also der Macht, der kann man sich nur hingeben oder sollte man sich hingeben. Da gibt es einmal die Jedi und die Sith. Die Jedi, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind gleichsam die Guten und die Sith die Bösen. Aber wie zeigt sich das denn, wenn beide im Grunde ja die Macht verehren in gewisser Weise?
Das zeigt sich daran, dass beide aus derselben Quelle schöpfen, aber andere Konsequenzen daraus ziehen. Also die einen, die Jedis, glauben an die Macht und leben aus ihr, aus Selbstlosigkeit und Liebe heraus und wollen das Gute in der Welt verbreiten und den Frieden und Gerechtigkeit in der Welt schaffen. Und die Siths, also die dunkle Seite der Macht, die zapfen sozusagen die Macht an, um die Weltherrschaft an sich zu reißen und jedem, der nicht ihrer Meinung ist, zu vernichten. Und damit so ein Schreckensregime in der Welt aufrechtzuerhalten und Macht über Menschen und das ganze Universum zu haben. Das sind genau also das Gegenteil von den Jedis. Apropos, es gibt ja in Amerika auch Fans, die sagen, das Wort Jedi oder im Englischen Jedi würde die Abkürzung sein für Jesus Disciples. Das heißt Jesus Jünger. Eine kleine Anekdote nebenbei.
Das klingt sehr naheliegend natürlich, aber es ist ja nun doch so, dass in Star Wars nicht nur in Anführungszeichen christliche Motive zusammenfließen, sondern auch natürlich fernöstliche. Kann man das exemplarisch an einer bestimmten Figur aus der Star Wars Saga ablesen, an einem bestimmten sehr populären Jedi, wie sich das zeigt, wie man den richtigen Weg gleichsam geht und wie es auch in die Hose, salopp gesagt, gehen kann?
Die erste Figur für so Philosophie beziehungsweise asiatische Religionen, obwohl asiatische Religionen sehr oft auf Philosophie beruhen auch, ist die Figur des Meister Yoda, der dieser Weisheitslehrer, der Luke unterrichtet in der Macht. Und der hat sehr viel Philosophie drauf. Also wirklich Lebensweisheiten. Er ist auch alt und gebildet und lebenserfahren und lebenssatt und kann seinem Schüler Luke unglaublich viel vermitteln, um was es im Leben geht und worauf es ankommt. Und gerade dann, wenn man ein Jedi werden will.
Es gibt aus dem Film, aus der Episode 5, also aus der im Grunde zweiten Trilogie, die allerdings die ersten Filme waren, aus dem Ende der 70er und dann bis Mitte der 80er Jahre gedreht wurden, ein Zitat von Yoda, in dem er antwortet auf den Schüler Luke Skywalker. Da fragt Luke, ist die dunkle Seite stärker? Nein, 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 sagt Yoda, schneller, leichter. Verführerischer. Aber, fragt Luke dann, wie kann ich die gute Seite von der schlechten Seite unterscheiden? Und Yoda antwortet, erkennen wirst du es, oder vielleicht eher erkennen du es wirst, wenn du Ruhe bewahrst, Frieden, passiv. Ein Jedi, sagt Yoda, benutzt die Macht für das Wissen, zur Verteidigung, niemals zum Angriff. Da kommt vielleicht durch, eben von welcher Weisheit der wirkliche Jedi geprägt ist. Sehr spannend finde ich diese Frage von Luke, völlig offensichtlich, nachdem er spürt, wie mächtig doch die Sith, also die Anhänger der dunklen Seite der Macht, im Kampf zum Teil sind, also nahezu überwältigend, dass er eben sagt, nein, das Böse ist schneller, leichter und verführerischer. Könnte man das in einen Zusammenhang mit den Lehren Jesu im Gespräch mit seinen Jüngern stellen?
Auf jeden Fall. Also Jesus sagt ja auch an mehreren Stellen, dass es in den breiten Pfad gibt und den schmalen Pfad. Und dass der schmale Pfad eigentlich zur Erlösung hinführt und nicht der breite Pfad, der einem zuerst irgendwie besser erscheint, weil er eben breiter und gangbarer ist. Und Jesus sagt, nein, der schmale Pfad oder auch die Pforte zum Himmelreich ist eng, so sagt er auch. Also er sagt nicht das, was auf den ersten Blick irgendwie einem Erlösung verheißt oder dass das Beste das verheißt, ist auch wirklich das Beste. Sondern oftmals ist der schwierigere Weg eben der wirklich bessere Weg.
Da wären wir auch schon bei der Frage nach der Berufung. Erstaunlicherweise spricht Star Wars eines der elementarsten Bestandteile, Wesenszüge der menschlichen Existenz, des menschlichen Lebens an, nämlich die Berufung. Viele Menschen sprechen immer vom Beruf, aber vergessen vielleicht teilweise, dass in diesem Wort Beruf ein Rufen drinsteckt. Also jemand ruft, nicht eine abpersönliche Macht, sondern jemand ruft einen anderen Menschen. Wie wird denn das Thema Berufung in Star Wars thematisiert?
Das Thema Berufung ist ein ganz starkes Motiv, eigentlich in allen Star Wars Filmen spielt eine entscheidende Rolle, dass Menschen, besondere Menschen, gerufen werden oder sich berufen fühlen oder sich gerufen fühlen. Und dann tauchen immer drei Dinge auf. Zum einen, dass jemand einen Ruf hört, dann Zweifel bekommt und als drittes den Ruf doch annimmt, trotz der Zweifel. Und das ist interessant, denn das ist ein Schema, was wir auch in der Bibel finden. Ob das ein Prophet Jeremia ist, den Gott beruft und er sagt, nein, schick jemand anderes, ich bin noch so jung. Und Gott sagt ihm, ich bin immer mit dir, hab keine Angst. Und dann geht Jeremia doch zum Volk Israel. Oder ob das die Gottesmutter Maria ist, zu der der Engel kommt und ihr sagt, dass die Mutter des Höchsten werden wird. Und Maria sagt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Und dann sagt sie aber doch, ihr Fiat, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Also dieses Schema Ruf, Zweifel, Anfrage und aber auch Annahme. Und so ähnlich ist es auch zum Beispiel bei Luke Skywalker in der vierten Episode. Luke ist ja wirklich ein einfacher Farmerjunge, der auf einem verborgenen, unbedeutenden Planeten, nämlich Tatooine, lebt. Also so wie der König David in Bethlehem oder Jesus in Nazareth, kann von da etwas Gutes kommen, wie es in der Bibel steht, kommt von einem völlig unbedeutenden Ort und begegnet plötzlich Obi-Wan Kenobi, der später zu seinem Mentor, man könnte auch sagen zu seinem geistlichen Begleiter wird. Und ähnlich wie zum Beispiel bei König David, als er ein kleiner Junge ist, wird er von Saul aufgesucht und berufen, ist es hier in der Rolle des Saul, könnte man sagen, Obi-Wan, der auf Luke trifft und ihm klar macht, dass er zu höherem berufen ist, als auf diesem Planeten Tatooine zu leben, dass er mit ihm nach Alderaan fliegen soll und dass er mit ihm für die Macht sich einsetzen soll. Und er bringt ihm auch bei, was die Macht ist. Er lernt durch Obi-Wan die Macht kennen. Und Luke widersetzt sich aber zunächst und will nicht, aber später willigt er doch ein. Also diesem typischen Berufungsschema folgt auch er. Also in dieser typischen Frage, warum ich bin noch unfähig. Aber dann gibt es eben doch einen Mentor, der in ihm etwas sieht, was derjenige selbst nicht in sich sehen kann.
Da fällt mir spontan ein interessantes Detail auf, denn durch wen wird Luke Skywalker in Episode 4 gleichsam berufen? Durch, so wird er genannt, den alten Ben aus der Wüste, über den die Menschen sagen, naja, weißt du, das ist so ein schrulliger alter Mann, der da irgendwo in der Ödnis haust. Und mir kommt das spontan, wenn man sich den Obi-Wan Kenobi, der alte Ben, wenn man sich den anschaut, er hat diese braune Kutte an mit einer Kapuze. Er heißt auch noch Ben, Benedikt. Also man könnte durchaus sagen, hier ist gleichsam das Motiv eines Wüstenvaters, eines Mönchslehrers, der sozusagen aus der Ödnis auf einmal ins Leben tritt und seine Erkenntnis, die er in der Stille gesammelt hat, nun einem Schüler in der Jedi-Sprache, einem Padawan, mitteilt und ihn auf den Weg führt, der in ein gewaltiges Abenteuer führt und auch ähnlich der Berufungsgeschichte des Abraham, der auch sein beschauliches Leben irgendwo im Nirgendwo im Lande Ur führt und auf einmal kommt dieser Ruf und er sagt, oh nee, also muss das jetzt sein? Ich führe hier doch ein schönes beschauliches Leben mit meinen Zieglein und alles fein. Also eine ganz interessante Parallele.
Ja, wobei auch richtig, man könnte sagen, an Benedikt denken, er hat tatsächlich, glaube ich, auch wirklich ein braunes Gewand und braune Kapuze, also wie die Benediktiner oder auch die Franziskaner. Und viele sagen auch, er hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit Pater Pio.
Oh ja, das
da habe ich auch schon bestätigen. Bilder im Internet gesehen, wo die beiden im Vergleich sind, Obi-Wan Kenobi und Pater Pio. Und tatsächlich, da lässt sich eine Ähnlichkeit nicht abstreiten.
Genial. Jetzt kommen wir von der Berufung des Einzelnen, wir haben es schon angeschnitten, zu einem ganzen Orden, der im Grunde daraus entsteht, beziehungsweise der natürlich in der Geschichte des Films bereits existiert, nämlich der Orden der Jedi. Was hat es denn mit dem Orden der Jedi auf sich? Was steht da dahinter? Was verfolgen die Jedi?
Der Orden der Jedi setzt sich zusammen aus verschiedenen Figuren, aus verschiedenen Rassen, also nicht nur Menschen, sondern auch so tierähnliche Figuren, die einen Rat der Jedis bilden. Und die Jedis sind sozusagen die Vollstrecker oder die Kämpfer für die Macht, für das Gute in der Welt und versuchen durch ihr Wirken, soll man sagen, das Gute in der Welt durchzusetzen, beziehungsweise sie kämpfen für Gerechtigkeit und Frieden in der Galaxis und eben gegen die dunkle Seite der Macht. Und zwar versuchen sie das durch Mittel des Guten und nur im äußersten Fall greifen sie eben auch zur Waffe und töten andere. Aber es ist nicht deren Absicht. Absicht ist, wirklich Frieden zu schaffen in der Galaxis und sie auch selbst die Bösen zu überzeugen oder zu überzeugen, dass sie sich für das Gute einsetzen, dass sie umkehren, was tatsächlich später bei dem Bösen schlechthin durch einen Jedi gelingt.
Das bedeutet, die Jedi setzen als Friedensstifter der Galaxis in der Geschichte von Star Wars ganz bewusst auf Ruhe, Frieden und vor allen Dingen Diplomatie, könnte man das so sagen.
Ja, das ist ein gutes Wort, ja. Diplomatie, genau. Das ist so, so eine politische Dimension der Jedis. Und die sind, viele haben sie gleichgesetzt mit unserem katholischen Verständnis auch von Priester oder Priesterorden. Denn sie sind streng hierarchisch gegliedert und sie haben immer einen Meister, also einen geistlichen Begleiter, der sie anleitet und sind Schüler, also eine lange Zeit der Ausbildung, die sie machen müssen, bevor sie wirklich ein vollwertiges Jedi-Mitglied werden können im Rat. Ähnlich wie auch wir, also bevor wir Priester werden, lange Zeit Theologie studieren müssen. Und Jedis sind auch äußerlich erkennbar. Also sie tragen eben ein Gewand, was auch daran erinnert, dass sie ein bisschen wie Mönche aussehen.
Das bedeutet, dass in der Star Wars Trilogie, besser gesagt in der Saga, mittlerweile eben Teil 7, ganz aktuell in den Kinos, die Helden schlechthin, die Jedi, die Verkörperung des Guten, des richtigen Weges, des richtigen Umgangs mit der Macht, gleichsam einer Mönchsgemeinschaft, einer Priestergemeinschaft leben. Und interessanterweise, wenn man sich nun Luke ansieht, er nimmt ja diesen Ruf von dem alten Ben, von Obi-Wan Kenobi, dann in den Episoden 1 bis 3 durch Ewan McGregor, verkörpert einen sehr bekannten Hollywood-Schauspieler, an. Und die Frauen spielen nie so eine wirkliche Rolle im Leben der Jedi, da sie ja zölibatär, also ohne Ehe leben. Das ist auch eine sehr interessante Parallele, also die ganz Hingabe der Jedi an ihre Berufung, der Macht, dem Universum, dem Frieden zu dienen, fordert gleichsam auf der anderen Seite, dass sie eben nie wirklich sesshaft werden und daher auch nie eine Familie gründen. Und ich sage jetzt mal ganz hymnisch beziehungsweise voll des Lobes, um einen musikalischen Schnupperkurs in das Star-Wars-Universum zu gewähren, möchten wir jetzt dem größten Jedi-Meister ever, nämlich dem kleinen, unglaublich knuffigen Yoda, sein Thema aus Star Wars spielen. Gute Unterhaltung damit. Ihr hört den Cinema Club in der Spurensuche XXL hier am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute sprechen wir über das Star Wars Universum. Am vergangenen Donnerstag ist ja der 7. Teil, das Erwachen der Macht, in die Kinos gekommen. Ein Film, wie er selten erwartet und erzittert, erfiebert wurde in der Kinogeschichte. Der erfolgreichste Filmstart in den Kinos in der gesamten Geschichte Deutschlands, was eben die Filmstarts angeht. Wir haben vor der Sendung darüber gesprochen, was es mit der Macht, dem Grundmotiv in Star Wars auf sich hat, einer Kraft, die alles erschafft, der man dienen, der man sich hingeben kann, die Erkenntnisse der Selbstlosigkeit, der Nächstenliebe und des Friedens sind Schlüsselpunkte der christlichen Weisheit schlechthin, die Star Wars uns auf märchenhafte Weise erzählt. Wir waren vor der musikalischen Pause zu dem Punkt gekommen, der Orden der Jedi, Berufung der Jedi, der sich also ganz hingibt an seinen Ruf. Pfarrer Norbert Fink, unser Experte für Theologie und Filme, der heute durch die Sendung führt und uns die ganzen Hintergründe liefern wird. Und wir waren gerade vor der Pause bei dem Punkt stehen geblieben, dass wir gesehen haben, die Jedi im Star Wars Universum, die Diener der guten Seite der Macht, der guten Seite schlechthin, die leben ohne Familie. Sie leben also zölibatär wie die katholischen Nonnen, Mönche und Priester. Und was ist jetzt da für ein Sinn dahinter, Pfarrer Fink?
Ich glaube, die Star Wars-Filme zeigen den Sinn ganz eindeutig. Es ist nicht nur, dass die Jedis durch ihren Zölibat eben verfügbar sind für die Macht, dass sie überall einsetzbar sind, sondern vor allem sind sie, wenn sie keine Familie haben und keine Frau, keine Kinder, sind sie nicht so leicht erpressbar oder sind sie nicht so leicht zu handhaben, auch für die dunkle Seite der Macht, indem sie vielleicht eben auf auf die andere Seite wechseln könnten, um ihre Familie zu beschützen oder zu verteidigen. Sie sind also freier in ihrem Dienst, sich selbstlos hinzugeben, weil sie keine Angst haben müssen um die, die sie lieben, also ihre Kinder und Familie. Und so sind sie wirklich freier. Und ich glaube, das ist auch, wenn man sich den Star Wars-Filme anschaut, auch eine gute Motivation, also für jeden Geistlichen auch, seinen Zölibat zu leben, weil er einem wirklich die Freiheit gibt für den Dienst, aber auch die innere Freiheit, dass man sich nicht an bestimmte Menschen nur bindet, sondern wirklich frei ist für den Willen Gottes, der einen überall hinführen kann.
Und interessanterweise illustrieren die Star Wars Filme also nicht nur, warum ein Jedi ohne Frau lebt, warum er sich ganz der guten Seite der Macht hingibt, gleichsam einem katholischen Priester oder Mönch oder einer katholischen Ordensfrau, die eben deshalb zölibatär lebt, sondern er liefert auf dramatischste Weise auch die Illustration dafür, was geschieht, wenn ein Jedi nicht diesen Zölibat lebt, wenn er sich einer Beziehung, einer Frau im Positiven hingibt. Und welches Beispiel gibt es denn da?
Das Paradebeispiel dafür ist der Bösewicht schlechthin in Star Wars, ist Darth Vader, der, bevor er böse wurde, eben Anakin Skywalker war. Und als solcher, als zunächst guter Jedi, hat er sich in der zweiten Episode, der Angriff der Klonkrieger, hat er sich in Padme verliebt und heimlich sie dann auch geheiratet, obwohl er es gar nicht durfte. Also man merkt, er muss der Jedi durchbrechen bzw. etwas verheimlichen, und da kommt schon etwas Schlechtes in seine Berufung rein, weil er nicht wirklich aufrichtig und ehrlich seine Berufung lebt, sondern andere belügen muss, andere Jedis, dass er eben eine Beziehung hat bzw. heimlich geheiratet hat. Und diese Bindung an diese Frau macht ihn unfrei. Und zwar, er hat ständig Verlustängste, dass er diese Frau verlieren könnte. Hinzu kommt, dass er Albträume bekommt, wo er sieht, wie seine Frau, seine geliebte Padme, eben stirbt. Und das macht ihm Riesenangst. Und er will das verhindern, dass sie stirbt. Und zwar mit allen, also wirklich mit allen Mitteln. Und das einzige Mittel, was ihm Erfolg verspricht, ist die dunkle Seite der Macht in der Form des Imperators oder des Kanzlers Palpatine im dritten Teil, in der dritten Episode, wo der Kanzler ihn damit versucht, dass er sagt, ich weiß, du hast Angst um deine Frau, dass sie stirbt, aber ich, wenn du auf meine Seite kommst, auf die dunkle Seite der Macht, dann wirst du selbst den Tod besiegen können, dann wirst du deine Frau retten können. Und dieser Palpatine, der für das Böse, den Satan, schlechthin steht, der weiß ganz genau, wo er bei diesem Jedi, bei diesem zunächst nochmal Guten, ansetzen kann, nämlich in seiner Angst. Und der Meister Yoda hat es ja auch schon früher gesagt, Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Ich spüre große Furcht in dir, sagt Yoda einmal. Und genau das bewahrheitet sich, dass aus seiner Angst, seine Geliebte zu verlieren, erwächst eben Hass auf all jene, die ihn, soll man sagen, ihn versuchen zu behindern, auf die anderen Jedis, die versuchen ihn zurückzuhalten. Und letztlich führt es zu unsäglichem Leid, dass er selbst nicht davor zurückscheut, seine früheren Freunde, die Jedis, zu töten und auch schon kleine Kinder umzubringen. Also er verändert sich völlig, und Ausgangspunkt von allem ist die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und nicht nur seine Frau, sondern das ging schon früher los mit seiner Mutter, die er in der zweiten Episode verloren hat, und die Mörder seiner Mutter dann ebenfalls umbringt. Also man merkt, es gibt auch falsche Bindungen im Leben, die einen eben binden im Sinne von fesseln und handlungsunfähig machen. Auch unfähig, sich dann letztlich für das Gute zu entscheiden oder den richtigen Weg zu gehen.
Das ist ein sehr, sehr spannendes und interessantes Motiv, das uns ja auch in den Evangelien begegnet, wo der Satan Jesus versucht und dabei einen Psalm zitiert, wo es heißt, denn er möge seinen Engel befehlen, dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und ähnlich beruhigt oder versucht ja Kanzler Palpatine, der dann später sich als der Abgrund schlechthin, als der Imperator offenbart, Anakin, den späteren Darth Vader, dann damit zu beruhigen, dass er sagt, na, ich kann deine Frau heilen, beziehungsweise ich kann sie vor dem Tod bewahren. Das heißt, hier wird in diesem Science-Fiction-Epos, besser gesagt in diesem Fantasy-Epos, müsste man sagen, auf sehr anschauliche Weise dargestellt, dass das Böse gerne auch hilft, aber nur damit der Mensch auf dem falschen Weg bleibt. Dass sozusagen die Ursache des Übels und des Leidens gar nicht ausgehebelt wird, nämlich die falsche Entscheidung, sondern nur ein Symptom kurz gelindert wird, aber das wirkliche Leiden wird eben nicht aufgehoben.
Ja, das Böse ist immer ein Lügner. So, also von Lügner von Anbeginn. Das sieht man bei der Versuchungsszene Jesu durch den Teufel, der Jesus eben alle Reiche geben will, und obwohl er das gar nicht kann. Also letztlich kann das nur Gott. Also der bietet etwas Jesus an, was er überhaupt nicht Jesus geben kann. Er ist wirklich ein Lügner und Täuscher von Anbeginn. Und in Star Wars Episode 3, Senator Palpatine verfährt genauso. Also er bietet Anakin Skywalker eben an, dass er seine Frau retten kann, obwohl er es gar nicht kann. Und nachher, als er zu Darth Vader wird, zum Bösen, ist es auch so. Padme, seine Frau, stirbt und sie wird nicht wieder zum Leben geboren oder wieder lebendig. Also er hat gelogen.
Interessanterweise gibt es da auch noch eine Parallele dann in Episode 5. Viele erinnern sich vielleicht, auch für die es nicht kennen, in Episode 5 gibt es eine Stadt in den Wolken, eine von Menschenhand erschaffene künstliche Stadt. Sie nennt sich Bespin, in einem riesigen Gasnebel. Ganz fantastische Aufnahme in Episode 5. Und dort begegnen sich Luke und tatsächlich sein Vater Darth Vader auf dramatische Weise. Luke hält sich an einer Antenne fest und Darth Vader versucht ihn, gleichsam wie er versucht wurde und der Versuchung unterlegen ist damals Kanzler Palpatine, der spätere Imperator. Und in dieser Szene sagt Darth Vader zu Luke, der mit seinem Leben kämpft und damit er nicht von dieser Antenne in einen bodenlosen Abgrund fällt, Luke, du kannst den Imperator vernichten. Also Darth Vader gibt unserem guten Protagonisten Aussicht auf vermeintliche Vernichtung des Bösen, wo wir auch ein ganz altes Motiv haben, dass das Böse im Grunde nicht durch Gewalt und Hass vernichtet werden kann, sondern dadurch nur wächst. Aber Darth Vader sagt eben, Luke, du kannst den Imperator vernichten. Er hat es vorausgesehen. Also er gaukelt ihm vor, dass der Imperator sozusagen so weise ist, dass er seine eigene Vernichtung auch noch als gut in Anführungszeichen voraussagt. Es ist deine Bestimmung. Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Komm mit mir, das ist der Weg, der dir bestimmt ist. Also hier versucht das Böse ganz platt, aber eben umso imposanter in der Erscheinung des Darth Vader, Luke zu sagen, dass es eine Vorherbestimmung zum Bösen gäbe und beziehungsweise nein, natürlich zum Guten. Das Böse soll ja vernichtet werden durch Hass. Und Luke ist allerdings in dieser Situation, in dieser Szene im Vergleich zu seinem Vater Anakin unendlich stark und lässt sich gleichsam in einem tiefen Vertrauen auf die Macht in das Bodenlose fallen, weil diese Stadt in den Wolken, Bespin, liegt eben in den Wolken. Das heißt, darunter kommen dann erstmal zigtausend Kilometer Abgrund, also der sichere Tod. Außergewöhnliche Szene, und die stellt eben wunderbar dar, was es heißt, dem Guten zu dienen, sich also ganz auf Gott zu verlassen, in diesem Film eben auf die Macht.
Ja, und Luke ist wirklich einer, der das Böse durchschaut. Also der sich nicht diesen Lügen glaubt, sondern eben genau sieht, dass er belogen und betrogen wird und sich eben nicht darauf einlässt. Und noch viel stärker kommt seine Hellsichtigkeit oder seine Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, also was richtig und was falsch ist, was vom Guten kommt und was vom Bösen. Am stärksten kommt das dann nochmal am Ende des sechsten Teils in die Rückkehr der Jedi-Ritter vor. Menschen, wo er genau auch mal vor eine Wahl gestellt wird und sich für das Richtige entscheidet.
Welche Szene ist das da genau?
Das ist der Endkampf zwischen Darth Vader und seinem Sohn Luke Skywalker und dem Imperator.
Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, jene Szene, als Luke geschwächt ist von diesen krassen Lichtblitzen, die aus den Händen des Oberbösen des Imperators strömen, und Luke dazu versucht, Darth Vader zu töten.
Ja, beziehungsweise bevor diese Lichtblitze kommen, versucht der Imperator eben Luke auf seine Seite zu ziehen und ihn gegen seinen Vater auszuspielen und sagen, weil Darth Vader von Luke die Hand abgehackt bekommen hat, also schon schwer verletzt wird, und der Imperator sieht, dass es mit Darth Vader wohl zu Ende gehen wird, dann versucht er sich eben seinen Sohn zu angeln, den Luke, und die beiden gegeneinander auszuspielen und sagt, hier Luke, da, du kannst mit mir ja anstelle deines Vaters über die Galaxis herrschen, ja, du musst nur auf die dunkle Seite der Macht kommen. Und dann sagt Luke einen Satz, der mich wirklich also immer bewegt, wenn ich ihn höre, dass er dann sagt, ich werde niemals zur dunklen Seite der Macht gehören. Also das ist so ein Satz, wie man ihn morgens nach Osternacht vom ganzen Herzen sprechen sollte. wenn man gefragt wird, wie das sagst du dem Satan und all seinen Verführungen, ja, dass man sagt, ich werde niemals der dunklen Seite der Macht angehören. Das sagt er wirklich in voller Überzeugung. Und ist auch bereit, für diese Überzeugung selbst dann zu sterben. Also wirklich nicht auf die andere Seite überzugehen, sondern gut zu bleiben.
Das heißt, in dieser dramatischen Szene, wo der Imperator, der Oberböse, merkt, dass sein Lakai, sein Erzdämon gleichsam zu schwächeln droht, Darth Vader, kommt ein weiterer erschreckender Wesenszug des Bösen durch, nämlich die Rücksichtslosigkeit, die Berechnung. Das bedeutet also, dass das Böse den Menschen nie schätzt, sondern stets nur auf den eigenen Vorteil, auf das eigene Überleben, koste es, was es wolle, gepolt ist und da eben sofort die Chance sieht, naja, jetzt ist mein ehemaliger Elite-Schüler wohl ein bisschen angeschlagen, schnappe ich mir halt gleich den nächstbesten oder besser gesagt den nächstbesseren, der da kommt. Hauptsache, der Laden läuft irgendwie weiter.
Ja, genau, das Böse, das bedient sich eigentlich immer nur der Menschen oder der Figuren, aber ihm ist nie wirklich an den Menschen den etwas wert, sondern wirklich, es bedient sich nur der Menschen und deren Unzulänglichkeiten und Fähigkeiten, und behandelt im Grunde Menschen so wie Sklaven. Und die Jedis wiederum anders, die Jedis schätzen also jedes Leben hoch. Und das unterscheidet sie dann von den Siths, von der dunklen Seite, ja, die sich einfach nur der Menschen oder bedient so gerade mal, wie sie sie braucht. Und wenn sie nicht mehr braucht, dann werden sie halt weggeworfen.
Wo wir gerade von den brutalen Schurken und dem Bösen in unserer Sendung sprechen, eben natürlich ein wesentlicher Teil in der Star Wars Saga, um die es heute in unserer Spurensuche-Sendung im Cinema Club hier geht. Jetzt würden wir ein Stück aus Star Wars spielen, The Imperial March, also der Marsch des Imperiums. Ihr hört die Spurensuche im Abend der Jugend mit einer XXL-Ausgabe des Cinema Club. Wir sprechen heute mit euch bis 21 Uhr über das Star Wars-Universum. Am vergangenen Donnerstag ist nämlich der 7. Teil der Star Wars-Saga, das Erwachen der Macht, in den Kinos erwacht. Ein Film, wie er selten in den deutschen Kinos angestürmt wurde, der erfolgreichste Kinostart in der deutschen Geschichte. Ja, warum fasziniert Star Wars so? Wir haben vor der Musik darüber gesprochen, dass eben die Motive Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, Frieden die zentralen christlichen Weisheiten auf märchenhafte Weise veranschaulicht. Und kurz vor der Musik haben wir darüber gesprochen, dass es natürlich auch die dunkle Seite in Star Wars gibt, und haben einige zentrale Eigenschaften des Bösen herausgefiltert, wie sie uns Star Wars eben auf wunderbar märchenhafte Weise liefert, nämlich die Verführung, die Korrumpierung, der Missbrauch guter Motive, Heilung, aber eben nicht das Aufheben der eigentlichen Ursachen. Wir haben das gesehen am Beispiel von Anakin Skywalker, der eben dadurch, dass er sich der Angst hingibt, der Angst um Verlust, dann letztlich der dunklen Seite der Macht anheimfällt und über die Episoden dann zu Darth Vader mutiert. Pfarrer Fink, unser Theologie- und Cinema-Experte, führt uns heute durch die Sendung. Genau, das Böse in Star Wars. Und als nächstes wollen wir uns anschauen, was es denn mit Opfer und Hingabe in Star Wars zu tun hat. Auch ein zentrales christliches Motiv, die Erlösung, dadurch, dass sich Jesus freiwillig am Kreuz ganz hingibt und sein Leben für die vielen, wie es heißt, hingibt. Wie findet man das denn in Star Wars wieder?
Tatsächlich ist das Christusmotiv der Hingabe des eigenen Lebens zur Erlösung anderer, ist ein Motiv, das sich in ganz vielen Filmen wiederfindet. Ob das ein Film ist wie Matrix oder Terminator, also da gibt es immer die Helden, die ihr Leben opfern, damit andere leben können. Und so ist es auch in Star Wars, vor allem in der Episode 6. Beziehungsweise es fängt schon an in der Episode 4, Eine neue Hoffnung, wo Obi-Wan Kenobi mit Darth Vader kämpft und Luke Skywalker, Han Solo und die Prinzessin Leia dem zuschauen. Und dann entscheidet Obi-Wan Kenobi, sein Lichtschwert wieder zurückzunehmen, sodass Darth Vader ihn treffen kann. Und als Darth Vader ihn trifft, entschwindet er, also als würde das Leben aus ihm rausgesaugt und da bleibt nur noch das Gewand übrig und der Körper ist auf einmal weg. Auch so ein mystisches Zeichen, wo jeder fragt, was soll das denn jetzt? Aber Obi-Wan Kenobi hat sich zurückgenommen, hat sich sterben lassen oder ist in den Tod gegangen, damit die anderen drei fliehen können, damit sie unbemerkt sind vom Imperator. Er hat sein Leben hingegeben, damit die anderen sich retten können. Und Ähnliches tut auch Luke Skywalker in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, wo es im finalen Kampf eben darum geht, dass er gegen Darth Vader, gegen seinen Vater kämpft. Und als er diesen verletzt, ihm die Hand abhackt, und dieser wehrlos wird, hat er die Möglichkeit, ihn auch auf der Stelle zu töten. Und er entscheidet sich dagegen, seinen Vater zu töten, weil er an das Gute in seinem Vater glaubt. Eigentlich unglaublich. Also ich meine, Darth Vader ist der böseste Bösewicht, den die Galaxis jemals gesehen hat. Und sein Sohn glaubt aber, dass es immer noch Gutes in dem Bösesten der Bösen gibt. Er glaubt an das Gute in seinem Vater. Und deshalb tötet er seinen Vater nicht. Und das macht den Imperator wiederum so sauer, dass er versucht, der Luke Skywalker eben auf seine Seite zu ziehen. Als das nicht klappt, dann schießt er Laserstrahlen auf ihn und will ihn umbringen. Und als sein Vater sieht, dass der Imperator seinen Sohn umbringen will, nimmt er den Imperator und schmeißt ihn in so einen riesen Höhlenabgrund. Und der Imperator stirbt und damit ist das Böse besiegt. Das könnte man auf christlich bezogen sagen, Luke Skywalker als der Sohn hat wirklich war bereit zu sterben, und das hat seinen Vater befähigt, das Böse zu besiegen. Und das klingt uns ja äußerst vertraut.
Das ist außergewöhnlich, das könnte man ja spirituell, theologisch jetzt in die tiefsten Weiten, möchte ich fast schon galaktisch formulieren, ausschmücken. Das ist im Grunde ja unbandig, die Trinität wird hier im Grunde auch angesprochen.
Leicht. Ja, also die Thematik Vater und Sohn, absolut.
Das heißt sozusagen durch die Liebe des Sohnes, durch die Fähigkeit im Letzten sich völlig dem Bösen zu versiegeln, entscheidet der Vater, sich völlig hinzugeben durch den Sohn. Also um es jetzt mal so formulieren. Wir lassen es natürlich in ganz seichten Bereich und gehen jetzt nicht voll in die Theologie, aber man merkt, Star Wars hat dermaßen viel mit dem christlichen Glauben und Gott zu tun, dass einem das erst so stückweise klar wird, was George Lucas hier reingepackt hat.
Ja, absolut. Und für mich ist gerade diese finale Szene, wo Luke eben sein Leben hingibt und sich nicht dem Bösen hingibt, sondern am Guten festhält, das ist für mich totale Umsetzung des Paulus-Wortes aus dem Römerbrief, wo Paulus schreibt, besiege das Böse durch das Gute. Und das, genau das passiert ja dort. Also das Böse wird durch das, nicht dadurch besiegt, dass noch ein Böserer kommt, sondern durch das Gute, durch Hingabe, durch Liebe, durch Selbstlosigkeit wird das Böse besiegt. Also es ist unglaublich filmische Umsetzung dieses Pauluswortes. Und was ich auch spannend finde, ist, dass der Film zeigt, eben anhand dessen, dass der Böseste der Bösen, Darth Vader, sich im Grunde bekehrt, indem er den Imperator, seinen Chef, umbringt, indem er sich bekehrt, zeigt er, es gibt Erlösung und Umkehr für jeden. Und zwar selbst den Bösesten der Bösen. Und das ist ja auch unser Glaube, der sich für uns auch im Opfer Jesu Christi zeigt, am Kreuz. Denn wer ist der zuerst erlöste Mensch, der uns bekannt ist? Das ist der Verbrecher, der neben Jesus hängt, einer von den beiden. Zu dem Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und er sagt das nicht, weil der Mensch so ein tolles Leben geführt hat. Das hat er nämlich nicht. Hängt dann bestimmt nicht umsonst dort am Kreuz. Aber dieser eine Schächer am Kreuz hat sich für Jesus vor diesem anderen Schächer eingesetzt und gesagt, uns geschieht das Recht hier, aber dieser ist schuldlos. Hat sich für Jesus eingesetzt, für jemand anderen eingesetzt. Und so erhält er das Leben, ja, von Jesus, der zu ihm sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und etwas Ähnliches, finde ich, ist hier mit Darth Vader passiert, der eben auch der Böse, der sich durch den Einsatz für jemand anderen, nicht für seinen Sohn, der guten Seite zuwendet und letztlich dann zum Schluss von Episode 6 auch wirklich als Lichtgestalt neben den anderen Lichtgestalten Obi-Wan Kenobi und Yoda erscheint. Und damit gezeigt wird, er ist wirklich im Paradies angekommen.
Da fällt mir zu dieser dramatischen Szene in Episode 6 noch ein weiteres Wort aus dem Neuen Testament ein, als Darth Vader eben sieht, wie der Imperator, also dass der Oberböseste aller Bösen, mit diesen Sith-Blitzen den wehrlosen Luke durchzuckt und ihn immer mehr an den Rand des Todes bringt, packt ihn ja die letzte Kraft. Darth Vader nimmt den Imperator, wie Sie schon gesagt haben, und schmeißt ihn in diesen gigantischen Schacht, der dann sozusagen im Weltraum irgendwo endet oder sonst wo, also keine Chance zu überleben. Da fiel mir ein, ist es vielleicht das Motiv der Liebe des Vaters zu seinem Sohn, was Darth Vader hier motiviert, im Letzten dann doch noch seine Kraft aufzuwenden und den Imperator zu vernichten. Und das ist ein Wort, was ja im Jakobusbrief vorkommt, die Liebe deckt viele Sünden zu. Man könnte ja sagen, dass Darth Vader alias früher Anakin Skywalker im Grunde die gescheiterte Existenz hoch 10 ist, also ein Mensch wie Ewan McGregor alias Obi-Wan Kenobi in Episode 3, ja, dem Anakin, dem schwerstverletzten Anakin auf diesem Stahl- und Schmiedeplaneten, wo nur so flüssige Lava vor sich hin fließt, sagt, du warst doch bestimmt, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also der sich völlig dem Bösen verschrieben hat, Anakin, und deshalb eben zu Darth Vader mutiert ist. Selbst ihm wird im letzten Moment, dadurch, dass er sich aus Liebe entscheidet, sozusagen, ja, man könnte sagen, oder nicht nur könnte sagen, die Erlösung zuteil, wie Sie gerade gesagt haben, der ja am Ende dann Darth Vader als normaler Anakin, als erwachsener Anakin, geistförmlich, also mit Yoda erscheint und man sieht, okay, er hat Gott sei Dank den Weg auf die gute Seite gefunden.
Ja, und ich finde es ein tolles Statement, also für jeden, der den Film ansieht, weil der Film einen wirklich zuruft, es ist nie zu spät umzukehren, ne? Es ist nie zu spät, sich vom Bösen abzuwenden, und es gibt immer die Chance, wenn du sie wirklich ergreifst. Und das, was Sie sagen mit der Liebe, finde ich auch spannend, dass er dadurch, dass er Liebe zu seinem Sohn spürt, wird er sozusagen erlöst. Und die Liebe ist es aber auch seiner Frau, die ihn erst auf die dunkle Seite der Macht führt. Also die Liebe hat so beide Funktionen, ne? Also man kann ihr blind verfallen oder blind werden, man kann aber auch durch die Liebe erst sehend werden für das, was wirklich zählt, ne?
Genau, das heißt, die Liebe an sich ist immer gut, es gibt keine böse Liebe, aber wenn der Mensch sich sozusagen versklaven lässt und Liebe gleichsam umdreht zu einer egomanischen Besessenheit, wie es ja bei Anakin passiert, der also aus Liebe zu seiner Mutter wird Angst, aus Liebe zu seiner Frau wird blanke Angst und Panik, und am Ende ist die Liebe eben das Motiv, das Beschützende, das Leben Rettende, an sich eben immer gut. Und hier befreit die Liebe den vom Todesschmerz geplagten Darth Vader, der ja völlig erstarrt am Boden liegt und nur noch stumm zuguckt, im letzten Moment dann doch noch aus dieser Kraft heraus, aus diesem Beschützen wollen, das Leben erhalten wollen, den Imperator eben zu vernichten. Also ein wahnsinnig spannendes Motiv. Und da sehen wir auch, wie also Umkehr, Bekehrung, Erlösung in den Star Wars Filmen auf wunderbare Weise dargestellt werden. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal mit eurer Firmengruppe oder mit eurer Jugendgruppe die Motive Bekehrung, Erlösung, Hingabe, Liebe anschaulich machen wollt, dann guckt euch in Ruhe und auf einem richtig schön großen Fernseher oder am besten im Kino Star Wars an. Da kann das also wirklich wunderbar gelingen. Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Motiv der Erlösung durch Opfer und Hingabe und Umkehr und Bekehrung, da fällt mir als nächstes ein, diese Geisterscheinungen, also der in die Ewigkeit hinübergegangene Darth Vader alias Anakin Skywalker. Star Wars illustriert also auch ganz klar die Frage nach Auferstehung und Leben nach dem Tod. Welche weiteren Szenen gibt es denn da in den Filmen, die Ihnen einfallen?
Ja, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das wird schon im ersten Teil beziehungsweise Episode 4 deutlich, nämlich als der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi stirbt beziehungsweise sein Leben hingibt, verschwindet eben einfach sein Körper. So, und man sieht nur noch sein Gewand da auf dem Boden liegen. Und das ist auch ein Anzeichen irgendwie von, dass sein Körper oder er etwas Besonderes ist, beziehungsweise eine Macht gibt in der Welt, die über das Greifbare hinausgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man sieht dann im weiteren Verlauf von Episode 4, wie Luke Skywalker, er hat zwar seinen Mentor verloren, Obi-Wan Kenobi, aber er ist trotzdem bei ihm. Als Luke in seinem Flugzeug sitzt und den Todesstern beschießt, hört er wie eine innere Stimme, dass Obi-Wan Kenobi zu ihm spricht. Also wie so ein Geist, der ihn leitet. Also man hört, die Verbindung reißt nicht ab, obwohl jemand gestorben ist. Er spricht zu einem weiter. Also Luke wird geführt durch den Obi-Wan und Obi-Wan sagt ja sogar, bevor er stirbt, Darth Vader, wenn du mich umbringst, du wirst mich nur noch stärker machen. Also der Tod vernichtet einen nicht, so denken die Jedi, sondern macht einen sogar noch stärker als jemals zuvor. Und das Interessante ist, dass in der Schlussszene, wo eben die drei Gestalten Verstorbenen nochmal erscheinen und ein großes Fest feiern, dass sie dort in ihrem Körper erscheinen. Also da fliegen nicht irgendwelche Funken von Seelen oder so rum, sondern die erscheinen in ihrem irdischen Körper. Und das ist ja auch unser christlicher Glaube an die Auferstehung des Fleisches, dass nicht nur unsere Seelen auferstehen, sondern dass wir einen unvergänglichen neuen Leib erhalten werden, der eben anders ist als der jetzige und trotzdem unser. So, weil wir Seele und Leib sind. Und dieser Zusammenhang von Seele und Leib, auch im Tod und nach dem Tod, der wird auch zum Schluss von Star Wars super deutlich durch die Figuren, die da nach ihrem Tod auftauchen und erkennbar sind als solche.
Das heißt, in Star Wars bedeutet Sterben eben nicht zerstäubt werden, vernichtet werden, sondern wer auf der guten Seite der Macht wandelt, wer also nicht gleichsam einem schwarzen Loch, was alles in sich einsaugt und nur für sich selbst missbraucht, wie es eben durch Darth Vader und den Imperator dargestellt wird, der geht hinüber in eine neue Seinsweise, er erhält einen neuen Leib, wie es ganz zentrale Aussagen des Christentums sind. Und auch dieses Thema, also Ostern gleichsam, wird in Star Wars also ganz konkret und anschaulich dargestellt. An dieser Stelle möchten wir erneut ein bisschen schöne Musik aus den Star Wars Filmen schnuppern. An dieser Stelle The Asteroid Field, also jenes Stück, als Han Solo und die komplette Crew durch ein Asteroidenfeld stürzen, also durch ein Hindernis, was spontan und unverhofft auftaucht, aber auch einen gewissen Schutz bieten kann. Damit bestes Vergnügen bei uns hier auf Radio Horeb. Yeah. Ihr hört die Spurensuche, Glaube nachgefragt am Abend der Jugend. Heute eine XXL-Ausgabe unseres Cinema-Clubs, in dem wir mit unserem Gast Pfarrer Norbert Fink, unser Spezialist für Theologie und Filme, sprechen. Und heute geht es um Star Wars, das komplette Universum und den neuesten Teil Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, der seit vergangenen Donnerstag in den Kinos ist, der erfolgreichste Kinostart in der deutschen Geschichte. Wir haben vor der Pause über die besonderen Motive, die Star Wars wunderbar illustriert, erläutert, die christlichen Motive der Ganzhingabe an Gott, der Erlösung, der Bekehrung, wie sie nur die Star Wars Filme wunderbar illustrieren können und erzählen können. Deshalb der Tipp also nochmal an all jene, die diese Filme noch nicht gesehen haben, bitte schaut sie euch an. Und jetzt möchten wir ganz besonders mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ins Gespräch kommen. Stellt eure Fragen hier live in der Sendung, ruft uns im Studio an unter der 089 für München und dann die 517 008 008. Wenn ihr aus dem Ausland anruft, müsst ihr die 0049 vorwählen und dann 89 517 008 008. Gerne könnt ihr auch auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful eure Fragen und Beiträge posten. Wir möchten uns jetzt, Pfarrer Fink, über den neuesten Teil oder besser die neueste Episode 7, das Erwachen der Macht, unterhalten. Wie thematisiert denn diese neueste Episode, die ja nicht mehr von George Lucas, sondern von J.J. Abrams, einem sehr talentierten Regisseur in Hollywood, verfilmt wurde, religiöse Themen? Beispielsweise gibt es so etwas wie Hoffnung in dieser ganz neuen Episode, da es ja heißt, das Erwachen der Macht.
Ja, also der neueste Star Wars-Film setzt eigentlich dort an, wo die alte Trilogie aufgehört hat. Und es gibt ganz viele Verweise auf die alten Filme, auf alle Filme, Star Wars-Filme, aber vor allem auf die alten Filme. Und das Thema Hoffnung ist auch ganz groß in dem Teil. Der erste Star Wars-Film, beziehungsweise Episode 4, hieß ja Eine neue Hoffnung. Und in dem neuen Spielfilm, der jetzt angelaufen ist, sagt die ehemals Prinzessin, jetzt General Leia, wortwörtlich: Heute verlieren wir nicht die Hoffnung, wir schöpfen neue. Also wie ein direkter Hinweis auf eine neue Hoffnung auf den Star Wars Film. Und das ist wirklich sprichwörtlich: Heute verlieren wir nicht die Hoffnung, wir schöpfen neue. Hoffnung ist ein zentrales Motiv in dem neuen Star Wars Film, weil nämlich das Böse zurückgekehrt ist in Form nicht des Imperiums, sondern es nennt sich die Erste Ordnung und ist wie so ein diktatorisches Regime aufgebaut mit vielen bösen Schurken. Und das versucht wieder die Macht des Bösen über die Galaxis auszubreiten, und der Widerstand, die Rebellen sind in der Minderheit. Und obwohl sie in der Minderheit sind, ruft Leia als General ihre Mitstreiter auf: Verliert nicht die Hoffnung, wir schöpfen neue immer wieder. Also sie macht den Menschen Mut, dass es sich lohnt, an die Hoffnung zu glauben, egal wie aussichtslos die Lage scheint, dass man nie die Hoffnung verlieren darf. Und ich finde, das ist auch ein zentrales Motiv ja auch in unserem Glauben. Also wenn Paulus von den drei wichtigsten Dingen schreibt, die für uns Christen wichtig sind, im Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wenn am Ende der Bibel in Offenbarung des Johannes eben steht, dass alles in allem wird Gott sein und dass die Hoffnung und das Gute siegen werden, dann greift Star Wars auch ein zentrales christliches Thema mit der Hoffnung auf.
Jetzt haben wir eine Zuhörerin, Miranda aus Jele, Miranda vom Bodensee, die eine Frage hat. Mhm.
Ja, hallo. Genau, hier ist Miranda. Ich bin schon 37. Fast 37.
Ich bin schon 40.
Ja, also ich bin auch echt ein alter Star Wars Hase, zugegeben. Ich bin allerdings erst 2010 katholisch geworden. Also ich habe den Film halt früher, mich hat das halt natürlich so vom Hocker gerissen. Ich habe das halt immer eher so psychologisch vor allem gesehen. Das würde ich vielleicht auch nochmal ergänzen, diese Weltraumsage, das holt die Menschen, also Märchen holen die Menschen ja sowieso ab, ne? Man merkt ja, so wie der Hype immer noch so um diese Geschichte aktuell ist und wieder aufflammt, wie die Menschen nach diesen Archetypen auch greifen. Und das brauchen, die brauchen irgendwo doch diese Ordnung, ne? Und sehen sich danach, wo dieses Chaos um uns herum, dieser Werteverfall ja auch stattfindet, und trotzdem wollen sie immer wieder genau das. Und ich denke auch, dass jeder Psychologe da auch zustimmen würde, selbst wenn er nicht christlich ist, dass dass all diese Typen, die da drin vorkommen, auch vom Harrison Ford, der ja irgendwie auch ein Geläuterter ist, ne, der so vom Luftikus und ich mache mein eigenes Ding, plötzlich doch auch in diesem ganzen Reigen da Verantwortung übernimmt, selber fast tot ist, in diesem eingefrorenen Zustand, was ja auch interessant ist. Ne? Also das wollte ich noch ergänzen und mich auch bedanken, also für diese jetzt aber auch christliche Sicht, das habe ich auch vieles so noch nicht vorher gesehen. Und genau, also da nochmal ein herzliches Dankeschön auf jeden Fall, weil mein Mann kennt es gar nicht. Dachte, was will ich denn da jetzt in diesem Star Wars Film, ja?
Auf jeden Fall anschauen. Den Film muss er sich angucken. Alle auf einmal angucken. Das ist die beste Idee. Genau. Super. Ja, dann herzlichen Dank und noch gute Unterhaltung mit unserem Programm heute Abend. Bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss. Ja, das war ein wirklich ein klasse Beitrag. Klar, man kann Star Wars auch durch verschiedene Brillen lesen. Man kann sie wie als Märchen lesen oder eben philosophisch bedenken. Aber man kann es eben auch christlich sehen. Und ich glaube, das haben wir heute ganz gut gezeigt. Und interessant auch, was die Hörerin eben ansprach, ist, dass also nicht nur Darth Vader seine Erläuterung erfährt, sondern Harrison Ford. Und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, also man darf eigentlich über die Handlung des neuen Films nicht allzu viel verraten, weil es einige Überraschungen gibt, die man eigentlich selbst gesehen haben sollte, sonst vermisst man einen den Spaß. Aber es gibt auch bei Han Solo eine Läuterung, das darf man sagen. Er ist derjenige, der den neuen Star Wars Film die Macht verteidigt. Also eigentlich ist er in den alten Filmen, ist Han Solo der größte Skeptiker, der nicht an die Macht der Macht glaubt, sondern sagt, gib mir eine Kanone, die mit der habe ich mehr Macht als du mit deiner Macht, und das ist doch alles nur Märchen. Und in dem siebten Teil sagt er zu der neuen Generation von Leuten, die, also bei die neue Geschichte 30 Jahre nach der Episode 6 spielt, sagt er zu den Menschen, die damals noch nicht gelebt haben und denen auf einmal begegnet, es ist wahr, einfach alles, die Macht, die Jedi, die dunkle Seite, all das gibt es. Und spricht damit als unglaubliches Glaubensbekenntnis aus und auch, dass er eine Wandlung durchgemacht hat.
Das hätte ich so nie erwartet, denn wenn ich mich daran erinnere, wie wunderbar Harrison Ford alias Han Solo, der coole Pilot des Millennium Falcon, auf Prinzessin Leia, die Schwester von Luke Skywalker, dem Hauptprotagonisten, auf ihre Aussage antwortet, ich liebe dich, ich weiß. Dann hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er so offen das bekennt, aber das macht ja den neuen Film Episode 7 umso sehenswerter, sich das dann wirklich auch im Kino anzutun, sage ich jetzt mal. Was mich persönlich sehr interessieren würde, es gibt einen neuen Bösewicht, der nennt sich Kylo Ren. Und mit wem hat denn der Ähnlichkeiten? Gibt es da vielleicht eine Gestalt in der Bibel, wo man sagt, oh, das ist aber sehr auffällig?
Ja, also für mich hat er eine große Auffälligkeit mit dem Apostel Paulus. Und zwar in dem Sinne, dass Kylo Ren aus einer guten Familie stammt, sich aber, ähnlich wie Darth Vader, für das Böse entschieden hat. Aber obwohl er böse ist, hat er doch innerlich mit sich zu kämpfen. Also er ist wirklich innerlich zerrissen, dass auf der einen Seite spürt er etwas Gutes in sich oder das Gute ihn auch zieht, aber auf der anderen Seite wünscht er sich abgrundtief böse zu sein und ganz dem Bösen zu verfallen, so wie Darth Vader. Und da ist tobt ein innerer Kampf in ihm. Und das erinnert mich irgendwie an Paulus, der auch eine Wandlung durchgemacht hat. Der Paulus, der zuerst Saulus war und der Christenverfolger und Mörder, oder es zumindest zugelassen hat, dass Christen ermordet wurden, und dann eine Bekehrung erfährt und zu Paulus wird und vom Bösen zum Guten sozusagen, aber auch als Guter, schreibt Paulus in seinen Briefen, dass er innerlich immer wieder auch einen Kampf in sich ausführt, dass er das Gute tut. tun möchte und doch das Böse tut, dass so zwei Seelen in seiner Brust schlagen und miteinander kämpfen und es für ihn immer gilt, darin irgendwie die Geister zu unterscheiden. Und da habe ich eine große Ähnlichkeit für mich gesehen zwischen Kylo Ren und Apostel Paulus.
Wir sehen schon also auch in Episode 7, dem aktuellen Star Wars Film, der jetzt seit vergangenen Donnerstag in den Kinos läuft, steckt wahnsinnig viel christlicher Glaube. Das Ganze hat sehr, sehr viel mit Gott zu tun, mehr als wir denken. Deshalb schaut euch den Film an.